Die einen fliegen davon, die anderen fahren hinterher. Die ÖSV-Adler überflügeln gleich zum Auftakt die Konkurrenz, während die Skifahrerinnen und Skifahrer des ÖSV ein bisschen hinterherfahren. Und auch aus dem heimischen Biathlon-Zirkus gibt es Nachrichten, aber nicht nur erfreuliche. Gehen wir's an. Rein geht's in Episode 7 der Dreiergondel, wie immer mit der bezaubernden Dani Kulowitz und dem wunderbaren Max Gierschele.
Servus.
Was für ein Auftakt, ihr Lieben, für unsere Skispringer. Lasst uns einmal über die sprechen. Und die Frage sei erlaubt, was soll das, Pius Paschke? Der hat uns zweimal einen Mehrfachsieg gestohlen.
Muss der ja ausgerechnet ein Deutscher sein,
immer
oder?
Immer mit den Deutschen.
Immer ein Deutscher, ja.
Lästig.
Aber abgesehen davon, glaube ich, war es eine Traumstart für die Skispringer.
Ja, absolut. Also Plätze 2 bis 5 am Samstag, am Sonntag hat Jan Hörl gewonnen, Daniel Czofenik Dritter geworden. Super Wochenende, super Auftakt. Und muss man einfach mal so festhalten, auch hat er im Mixed-Bewerb schon ganz gut funktioniert mit der Kombi Pinkelnik-Eder plus Hörl Czofenik.
Rang 3.
Rang 3 geworden, sehr genau, hinter Deutschland, hinter Norwegen. Muss man wirklich sehr, sehr zufrieden sein damit. Natürlich auch den Ball flach halten. Es war erst ein Wochenende. Aber nichtsdestotrotz ist halt schon die Frage irgendwo auch erlaubt, wer soll uns stoppen?
Richtig. Also wir haben ja da... Wir
Österreich,
haben ja da,
typisch österreichische Bescheidenheit.
So viel zu Ball flach halten.
Ich möchte unseren User Regulator zitieren, der da geschrieben hat, Max, du hast es gefunden. Zu was haben wir eigentlich noch Eurofighter? Unsere Flugadler sind viel besser und Gratulation an die ganze Teamleistung und Siegerhörl. Ich glaube, das bringt sehr gut auf den Punkt.
Besser und vor allem billiger.
Und effektiver.
Ja. Ja. Nein, ich muss sagen, mir hat es dann doch schon ein bisschen überrascht, dass die internationale Konkurrenz dann doch so ausgeschlossen hat. Wenn ich da an einen Kobayashi, Geiger, die Norweger, die Polen denke, das hat mich dann wirklich überrascht und habe es so nicht erwartet. Also ich glaube, man kann es einerseits so sehen, dass die ÖSV-Adler sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind und dafür die anderen weniger gut. Also ich bin bei dir, ich würde da auch noch nicht zu euphorisch sein. Also ich glaube, die Konkurrenz wird es den Österreichern im Laufe der Saison nicht immer so leicht machen. Aber nichtsdestotrotz mannschaftlich wirklich überragender Saisonstart. Ich glaube, da haben sie vom Training noch einmal ein Schäufel zugelegt in den Wettkampf.
Das stimmt. So die letzte Vorbereitung, was Andi Wiedhölzl so erzählt hat, das war ja durchaus ausbaufähig, kann man sagen. Und umso schöner, dass es jetzt so gut läuft. An dieser Stelle einen müssen wir auch erwähnen, Daniel Huber. Ja, gute Besserung, der mit einer Knorpelfraktur und anschließender Operation für die restliche Saison ausfällt.
Klingt auf jeden Fall sehr schmerzhaft, ja.
Ja, schade, bitterer Ausfall. Nichtsdestotrotz, glaube ich, mannschaftlich noch immer überragend. Und man muss auch sagen, es ist, glaube ich, man darf das nicht zu selbstverständlich sehen, welche Erfolge da in der vergangenen Saison abgeliefert wurden, und man darf nicht automatisch erwarten, dass man das reproduzieren kann in diesem Winter, gerade in so einer sensiblen Sportart, wie es Skispringen ist. Wir wissen, da ist man schnell mal dann gar nicht mehr dabei. Also das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und deswegen doppelt Hut ab vor dieser Leistung.
Mhm. Man muss ja auch erwähnen, es hat schon zwei gravierendere Regeländerungen gegeben mit dem Telemark, mit der Begrenzung der Sprunganzüge. Und ich glaube, man kann schon festhalten, da ist im ÖSV wieder sehr gut gearbeitet worden über den Sommer. Und ja, so kann es natürlich gerne weitergehen für uns.
Vor allem, man muss auch sagen, ich glaube, es haben noch nicht alle ihr volles Potenzial ausgeschöpft. Zum Beispiel Stefan Kraft, ich glaube, er ist noch nicht da, wo er sein will und wo er auch sein kann. Also ich glaube, da kommt schon noch was. Und wenn dann der Krafti auch da vorne mit dabei ist, dann, was glaube ich auch sehr schnell gehen kann, dass er da wieder ganz vorne auch dabei ist. Also da kommt auch noch was nach, sagen wir es mal so.
Also kommt wirklich was nach, weil Max, wir haben ja im ersten Großschanzenbewerb den Maximilian Ortner, weil wir zuerst über den Daniel Huber gesprochen haben, am Podest gehabt. Eigentlich ein Wahnsinn. Der wird für den Huber nachnominiert und springt direkt aufs Podest.
Sensationell, ja, oder?
Wahnsinn. Ja. Also er fährt am Mittwochabend erst, dass er überhaupt nach Lillehammer nachfliegen soll. Donnerstag gab es noch kein Training, da ist er angekommen. Freitag die ersten Schneesprünge, da hat er selber gesagt, hat schon gut funktioniert, aber noch Reserven gehabt. Aber halt, dass du dann im ersten Bewerb, er hat noch nicht so viele Weltcup-Springe noch gemacht, gleich Dritter wirst, ist einfach ein Wahnsinn und zeigt auch, was dahinter nachkommt. Also Daniel Huber zu ersetzen.
Aber vielleicht war das auch gerade dieser Überraschungseffekt, dass er das nicht viel Zeit gehabt hat, nachzudenken oder nervös zu sein, sondern einfach mal gemacht hat. Vielleicht war genau das der Schlüssel, dass er befreit aufgesprungen ist.
Ja. Also er ist überrascht worden und war dann danach, nach dem dritten Platz, auch überrascht. Also habe ich gesagt, ich weiß nicht, was los ist, eigentlich unbeschreiblich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Spricht aber wieder dafür, wie sensibel diese Sportart ist.
Und spricht aber auch dafür, dass in der zweiten Mannschaft des ÖSV sehr gute Arbeit geleistet wird, weil das muss man auch mal so hinkriegen, gleich mal im Weltcup da aufs Stockholz zu springen.
Auch gut, aber nicht ganz so gut ist es bei den Frauen gelaufen, wo wir am Sonntag aber zumindest über ein Stockerl jubeln haben dürfen durch Lisa Eder.
Genau, zweiter Podestplatz ihrer Karriere. Ich glaube, in Hinzenbach 2022 ist sie schon mal am Stockerl gestanden. Ja, schön, ich will jetzt nicht sagen, ein neues Gesicht am Stockerl zu sehen, aber ja, dass sie wieder zurück am Stockerl ist, genau. Spricht auch wieder für die Breite im österreichischen Team. Wenn einmal Eva Binkelnick vielleicht nicht ganz vorne dabei ist, dass da andere sein, die da ein bisschen, ich sage jetzt nicht in die Bresche springen können, aber die das auch einmal runterbringen und dann am Podest landen. Ich glaube, es war generell ein solider Saisonstart der ÖSV-Frauen und kann man durchaus zufrieden sein.
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, bei Lisa Eder kurz angehängt, hat man schon gehört, dass sie gute Eindrücke hinterlassen hat im Sommer im Training. Mich hat es etwas überrascht, dass sie am Freitag beim Mixed-Bewerb ran durfte. Was aber ein Indiz dafür war, dass es sich auch in Lillehammer schon sehr wohl gefühlt hat. Mhm. Dort auch den besseren, stabileren Eindruck gemacht als Eva Pinkelnick, die halt ein bisschen weniger Wettkampferfahrung heuer noch hat, weil sie den Sommer-Grand Prix ausgelassen hat. Dass du dann am Sonntag gleich einen dritten Platz holst, am Samstag auch mit siebten ein solides Ergebnis. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
Mhm. Sie hat, wenn man so will, die Podest-Ehre gerettet für die ÖSV-Adlerinnen. Was für eine Überleitung, wir kommen zur Rettungstat der Woche. da gab es ja gleich zwei aufsehenerregende Ereignisse, beide in der Qualifikation, wenn ich es mal richtig notiert habe. Beginnen wir mit Domen Preutz. Mhm. Habt ihr schon einmal einen Skispringer gesehen, der während dem Sprung sein Ski in der Hand hat?
Ich nicht. Unfassbare Szene. Also ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen, weil ich in Google war beim Skiweltcup. Und Max hat das Video vorher hergezeigt. Also unfassbar. Ja. Die sind echt Akrobaten, wirklich. Ja. Also dass man sowas ohne groben Sturz überhaupt übersteht, das ist unglaublich.
Also um das auch kurz zu erklären für euch da draußen. Das war ja... Er ist dann gestürzt, ja, aber das Problem war, dass sich der Schuh nicht von der Bindungsplatte gelöst hat und dadurch ist das ganze Flugsystem instabil worden und dadurch hat er versucht, zumindest im Sprung den rechten Ski festzuhalten, damit es zumindest so weit stabil bleibt, dass er kontrolliert stürzen kann. Also insofern eine grandiose Leistung.
Ja, ja, absolut. Also so geistesgegenwärtig, so eigentlich fast cool zu reagieren. Also du wirst mal den Schreck deines Lebens wahrscheinlich kriegen, wenn du merkst, scheiße, der Schuh löst sich da nicht mehr und man weiß, was da für Kräfte gerade nach einem Absprung bei der hohen Geschwindigkeit wirken. Und das dann so zu lösen und dass da wirklich nichts passiert ist, grenzt an ein Wunder eigentlich fast schon. Ja.
Also für alle, die es nicht gesehen haben, gleich nachdem ihr euch diese Folge auf YouTube angeschaut habt, schaut euch das Video von Domen Preutz in der Quali an.
Das ist wirklich, also der konnte im Zirkus auftreten mit der Nummer. Ein anderer Athlet, Christopher Eriksen Sundahl, hat auch für Aufsehen gesorgt, aber halt auch unfreiwillig, weil ich weiß gar nicht genau, was jetzt das Problem war, aber man hat den Balken heruntergelassen um ein, zwei Luken und währenddessen hat sie, so wie ich das beobachtet, irgendwie eine Werbebande bewegt und die hat ihn von dem Balken runtergehauen und er hat dann quasi springen müssen und eigentlich ein Glück gehabt, dass er irgendwie in die Spur mit den Skiern hineingekommen ist, sonst hätte das ganz bitter enden können.
Ja, der war ja mitten in den Vorbereitungen, da hat sich gerade noch die Bindung festgemacht, alles
und überhaupt nicht damit gerechnet,
natürlich. Ja. Du hast nur gesehen, also am Video hat es für mich so ausgesehen, als würde die Werbewand quasi noch mit hinuntergelassen werden. Und dass die ihm dann diesen Stoß gegeben hat, wahrscheinlich weil es zu abrupt abgebremst worden ist, vielleicht der Windstoß gewesen, keine Ahnung. Umso genauso bemerkenswerter, wie er das dann verkraftet hat, nenne ich es einmal. Also du wirst da runtergestoßen, du musst dich 2-3 Sekunden später bis zum Schanzentisch, musst abspringen und dann fliegt er noch über 130 Meter.
Ja.
Also Wahnsinn.
Sensationell, also höchste Achtung vor diesen Sportlern, so ein Körpergefühl und so eine Körperbeherrschung muss man haben, also unfassbare Szene, auch sowas überhaupt noch nicht gesehen, glaube ich, und ich habe schon einige Skispringen gesehen.
Also auch hier, schaut euch das Video an, es ist wirklich außergewöhnlich, wie Sundahl dann auf diese Situation
zum
reagiert.
Zum Glück in beiden Fällen nichts Grobes passiert.
Gott sei Dank.
Absolut.
Gut, ihr Lieben, es wurde aber am vergangenen Wochenende nicht nur Ski gesprungen, sondern auch Ski gefahren. Werf mir einen Blick nach Gurgl. Dani, du warst dort. Was hast du uns für Eindrücke mitgebracht?
Kalt war's.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Für meine Verhältnisse ist ein bisschen zu kalt, zumindest am Samstag hat das Thermometer im Zielbereich minus 15 Grad angezeigt. Also sehr knackig. Aber man muss sagen, die Kulisse, ein Traum, also wirklich eine sehr schöne Szenerie dort im Ötztal, in Real Life noch viel beeindruckender als auf den TV-Bildern. Man muss auch sagen, es ist ein unglaublicher Aufwand, der dort betrieben wird, um so ein Event zu veranstalten, auch in der Höhenlage, es ist ja über 2100 Meter Seehöhe. Also das ist richtig beeindruckend, was da auf die Beine gestellt worden ist. Das Event ist ja auch ein sogenanntes Green Event. Also der ÖSV und auch die Veranstalter vor Ort in Gurgl versuchen da möglichst nachhaltig zu sein. War dann auch ein sehr schönes Bild, als FIS-Präsident Johann Eliasch mit seinem privaten Helikopter angerauscht ist.
Also, der wird sicher mit E-Fuels betrieben, also seine
natürlich, so. Bestimmt. Ja. Nachdem er seit Jahren predigt, wie nachhaltig die FIS nicht ist, kann es gar keine andere Lösung oder Möglichkeit geben. Muss man sagen, sportlich, glaube ich, eine gelungene Premiere für die Frauen mit schönen Geschichten. Schifrins 99. Sieg, dazu kommen wir später auch noch. Dazu Lara Culturi und Camilla Rast mit ihren ersten Podestplätzen. Gerade der zweite Platz von Lara Culturi, sensationell.
Erstes Stockerl für Albanien.
Der Präsident des albanischen Skiverbandes, Elvis heißt er mit Vornamen,
wirklich sehr schön. Cool.
Ja, ist im Zielraum gestanden mit Tränen in den Augen. Also das waren wirklich auch ihre Mutter Daniela Ceccarelli. Also das waren wirklich mega Emotionen im Spiel. Und genau das sind die schönen Geschichten, die der Sport schreibt. Und das war wirklich, wirklich ein gelungener Samstag. Bei den Männern war es dann schon ein ordentlicher Kampf, würde ich mal sagen, auf dieser Eispiste. Also das war schon ordentlich, was die da für Piste hingezaubert haben. Adlerly McGrath hat dann gesagt, das war der schwerste Slalom, den er je in seiner Karriere gefahren ist. Henrik Christoffersen hat da ein bisschen Kritik geübt an den Veranstaltern. Ja, also es war wirklich ein Spektakel. Und umso höher muss man auch die Leistung von Clément Noël einschätzen.
Dem waren die Verhältnisse wurscht, scheinbar.
Der
fährt wie auf Schienen.
Das war unglaublich im ersten Durchgang, ja.
Also auch wie der da mit Startnummer 2 heruntergefahren ist. Startnummer 1 war, ich weiß es nicht mehr.
Linus Strasser,
danke, ja. Und über 3 Sekunden Vorsprung, glaube ich, waren sie. Das ist ja Wahnsinn, ja. Das kenne ich nur aus meiner Jugend und muss ihn schon wieder erwähnen, Hermann Mayer. Gut, ja, aus österreichischer Sicht, glaube ich, kann man sagen, fällt die Bilanz wieder nicht ganz so erfreulich aus. Oder?
ja, es war natürlich nicht das, was man sich erwartet hat, muss man sagen. Mit dem Ausscheiden von Manu Feller gleich einmal.
Aber gut unterwegs war.
Sehr gut unterwegs war, ja. Ich glaube, bei der ersten Zwischenzeit war keiner so knapp dran an LWR. Ja. Ja, aber das war dann natürlich gleich einmal ein Dämpfer. Da ist dann sehr still geworden im Zielraum. Und ja, der Rest, die es dann in den zweiten Durchgang geschafft haben, muss man auch sagen, sind dann alle ein bisschen zurückgefallen. Insgesamt muss man sagen, ergebnistechnisch ein bisschen besser als in Levi, also ein kleiner Schritt nach vorne. Und man muss es auch ein bisschen differenzierter sehen. Zum Beispiel ein Joshua Sturm, der es zum zweiten Mal in Folge in die Punkte geschafft hat, das ist schon durchaus positiv. Also
ja, und auch Fabian Steiner, Frank 9, ich glaube, da kann man, wenn man jetzt den hernimmt, auch nicht meckern. Das war auch ordentlich. Aber wenn auch im zweiten Durchgang dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen sich zu viel zurückgenommen hat, weil oben war es eigentlich sehr gut. Ja. Finde ihn dann als erster Kopf. Dann
ein, zwei Fehler zu viel drin. Genau. Und das ist halt, wenn man dann sieht, was die Top 3, 4 da abliefern, dann darfst du halt wirklich fast nichts mehr erlauben. Mhm. Also, aber ja, ich glaube auch, dass es alles in allem ein okayes Resultat war. Natürlich, wie gesagt, die Ansprüche sind höher.
Nein, natürlich. Ja. Ich meine, man muss schon sagen, voriges Jahr war ein überragendes Jahr. Ich glaube, dass man sich das dieses Jahr nicht 1-1 wieder so erwarten. Ist natürlich, wäre es schön, wenn es so wird, aber dass man sich das jetzt zwingend erwarten darf, finde ich, ist ein bisschen zu hoch gegriffen, oder?
Ja, glaube schon. Aber natürlich, es ist der Maßstab, an dem gemessen wird. Der wird aktuell nichts erfüllt. In der Hinsicht fehlt vielleicht auch ein Marco Schwarz, damit du noch einen zweiten Weltklasseläufer hast, der da vorne um Siege mitfahren kann oder Podestplätze zumindest. Ja, aber es sind zwei Rennen gefahren. Ich glaube, es kommen noch 10 Slalomrennen in dem Jahr. Großer Grund zur Nervosität ist es noch nicht, aber natürlich, es könnte besser laufen.
Ich habe den ÖSV Männercheftrainer, den Marco Pfeiffer, am Freitag vor den Rennen beim Medientermin gefragt, wann er denn nervös werden würde. Okay. Und er hat dann gemeint, ja, bis Weihnachten ist jetzt einmal alles okay, aber sollten sich bis Weihnachten keine Ergebnisse einstellen, dann würde man sich schon einmal länger auf den Tisch setzen und das analysieren und darüber reden wir, da ist dann ein bisschen eine längere Pause. Aber jetzt einmal ist man beim ÖSV noch sehr ruhig. Mhm. Auch, glaube ich, was Manu Feller angeht, bei dem ist es, natürlich hat er sich geärgert, aber ich glaube nicht, dass er jetzt zu zweifeln beginnt. Er hat solche Situationen schon oft in seiner Karriere erlebt und der Punkt ist ja, er ist ja gut drauf. Das sieht man ja an seinen Zeiten, der Speed ist da und ja, dass es im Slalom dann einmal schnell gehen kann. Vor allem, wenn du weißt, du musst vorher riskieren, weil sonst bist du halt 15. oder 20. Dann passiert das schnell einmal ein Fehler. Und ich glaube, aus meiner Sicht gibt es keinen Grund zur Unruhe, sagen wir es einmal so. Ja.
Sehen wir das bei den Frauen auch so? Kathi Linsberg als beste 7. war okay, ja, glaube ich. Huber 12, Gallhuber 16, ja, ich glaube, insgesamt, es ist okay, vor allem, wenn man sich die letzten Saisonen anschaut, wie es da gelaufen ist. Ja, glaub, da waren wir manchmal über so ein Ergebnis schon froh gewesen.
Ja, ich glaube, das bildet gerade das aktuelle Level sehr gut ab. Also ich glaube, dass auch vielleicht ja Kathi Linsberger schon auch in Podestreichweite sehen kann. Also die kann doch schon ein bisschen weiter nach vorne noch gehen, aber ansonsten ist es, glaube ich, das, wo wir gerade sein.
Ja, ich glaube auch. Aber der Trend insgesamt ist positiv, glaube ich, das kann man festhalten.
Ja, man muss zum Beispiel auch so einzelne Athletinnen wieder extra beleuchten, wie zum Beispiel Kathi Gallhuber, die mit Schmerzmitteln fährt, weil ihr Knie wieder mal zwickt. Also das muss man dann schon auch in Relation sehen, genau.
Ja, ich meine, Kathi Truppe darf man aber schon auch mehr erwarten. Also zumindest wenn man die ersten zwei Rennen als Maßstab jetzt hernimmt, da läuft noch nicht viel zusammen aktuell.
Ja, sie hat gerade gesagt, gerade in Google jetzt die flacheren Stücke, gerade die Übergänge, sie hat, ich zitiere sie, da habe ich ja ordentliche Klatschen gekriegt, also sie weiß schon, wo es anzusetzen gilt und da wird jetzt fleißig weitergearbeitet.
Ja, jetzt haben wir gesagt, für die ÖSV-Athletinnen und Athleten ist es jetzt nicht so ganz erfreulich gelaufen, sehr unerfreulich gelaufen ist es für Marcel Hirscher. Schon wieder ausgeschieden. Hat nach dem Rennen in die Mikros des ORF gesagt, so bin ich hier fehl am Platz. Was rennt da falsch aus eurer Sicht? Zumindest im Slalom bei ihm.
Ich glaube, es ist eine Kombination aus einigen Dingen. Einerseits merkt man das Material. Es ist wieder dasselbe Thema wie nach Levi, wo du einfach im Steilhagen, wo es halt brutal eisig war, da hast du von Schwung zu Schwung gemerkt, der kommt immer mehr ins Zaudern.
Ja, er hat ja selber gesagt, die ersten 10 Tore waren noch irgendwie Leihwand. Ja, okay, da hat er noch ein gutes Gefühl gehabt. Ja.
Und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht.
Im Steilhang, ja, das hat man dann auch recht bald gesehen, dass da eher der Ski mit ihm fährt als umgekehrt.
Ja, das sind halt beim Punkt Erfahrungswerte. Die fehlen ihm einfach aktuell. Er hat ja selber gesagt, früher hat er eine ganze Bibel an Werten gehabt, von Material über Pisten etc. etc. Aktuell sind das 2 Seiten in einem Notizblock. Er kann sich an nichts mehr von früher orientieren. Natürlich, das Material hat sich wieder verändert, die Pisten sind anders als früher eventuell. Es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Man merkt, glaube ich, in gewissen Situationen auch, dass nicht mehr die Spritzigkeit von früher da ist. Also ich glaube, ich wage mal zu behaupten, so ein Ausfall wie gestern wäre ihm vor 5 Jahren vielleicht nicht passiert. Da hätte er sich mit Ach und Krach irgendwie dann noch durchgerettet. Ja.
Glaubt ihr, bricht er sein Comeback ab?
Nein. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir das nicht vorstellen. Da muss schon viel mehr passieren. Aber wenn es so weiterläuft, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er es zumindest im Slalom einmal sein lässt und sich auf eine Disziplin fokussiert. Ja,
das glaube ich auch, dass er früher oder später eventuell den Slalom wirklich weglassen würde, weil im Riesentorlauf hat es ja ziemlich gut funktioniert. Und
den hat er gesehen, dass ihm das wesentlich leichter fällt.
Ja, absolut.
Dass er den Grundschwung einfach viel besser.
Ich glaube, es ist auch ein Punkt in der Hinsicht, dass im Riesentorlauf kommt er halt auch vielleicht leichter zur Weltspitze hin als im Slalom.
Ja.
Könnte auch ein Punkt sein, glaube ich. Aber
ich habe sehr, sehr cool gefunden, dass er ehrlich gesagt hat, dass er geglaubt hat, es geht leichter, gerade auch was das Materialthema angeht. Und er hat auch gesagt, auf die Frage, ja, wo er jetzt im Training ansetzt, hat er gesagt, ja, keine Ahnung, also müssen wir mal schauen. Und er
auch
hat aber
Worte, die man von Marcel Hirscher so nicht gewohnt ist. Er ist so detailversessen.
Er hat dann aber auch gesagt, genau das ist Teil dieser ganzen Reise, dieses ganzen Projekts. Und ich glaube, auch gerade diese Herausforderung ist es, die er ja gern hat, dass er sich da jetzt wieder richtig eintüfteln muss. Und er hat dann auch gesagt, deswegen bin ich da, ich stelle mich dem und deswegen glaube ich auch, also so schnell gibt er Marcel Hirscher nicht auf. Vor allem, was mich auch sehr beeindruckt hat oder was irgendwie ja, schön zu sehen war, dass er selbst nach dem Ausfall, also war er jetzt nicht grantig oder nicht böse oder so, er ist ja fast mit sogar ein bisschen mit einem Lächeln bei uns beim Interview gestanden. Also
ja, das ist schon sehr locker genommen,
so
kennt man gar nicht.
Früher wäre wahrscheinlich schon abgerauscht gewesen, wortlos oder so, also das muss man auch schon sagen, also man merkt ihm schon diese Lockerheit an und genau das, was er vor diesem Comeback gesagt hat, dass es nicht um irgendwelche Punkte oder so geht, sondern um die ganze Reise an sich und das merkt man schon auch noch an, finde ich.
Ja. Punkte ist ein guter Stichwort. Kommen wir zu den Predictions. Da haben wir ja ordentlich ins Klo gegriffen, vergangenes Wochenende, also wir drei.
Noch besser abgeschnitten.
Aber mit Mika Schifrin waren wir zumindest gut dabei, die ihren 99. Weltcupsieg geholt hat. In Killington kann der 100er folgen. Glaubt ihr, wird die Mika den 100er schon in Killington holen?
Er wird folgen.
Ja.
Also
schon in Killington?
Ja.
Ja.
Ich glaube ja, wobei sie selber schon gesagt hat, in Google natürlich ein, zwei Mal auf den 100er darauf angesprochen, dass sie schon weiß, dass es auch ein gewisser Druck ist, gerade in ihrer Heimat. Natürlich will sie dort liefern. Aber ich glaube auch, dass man Michaela Schifrin und Druck, ich glaube, man weiß, wie sie damit umgeht. Und ich bin auch der Meinung, dass der 100er in Killington passieren wird. Und da greife ich jetzt schon auf meine Predictions vor.
Ich glaube
nicht eben Riesentorlauf am Samstag. Da sehe ich nämlich Federica Brignone auf der 1 vor Mika Schifrin und Platz 3 wird jetzt einmal mutiger Tipp, Katie Hänschen.
Okay. Oh,
ja,
cool. Aber bei dir gefällt mir, aber
ja, ist gut unterwegs. Schon gut war und ja, auf Heimschnee, ich glaube, das wird die nächste schöne Skigeschichte.
Max. Ja, sehr erfreulich, ja.
Das kannst du dann draufsetzen. Sei mutig.
Na, so mutig bin ich dann leider doch auch nicht. Riesentorlauf habe ich auf der 1 Alice Robinson vor Mika Schifrin und Federica Prignone.
Gut, dann habe ich auch wieder die drei, aber in anderer Reihenfolge schließe ich mit Schifrin vor Prignone und Robinson.
Das heißt, aus deiner Sicht wird der 100er schon am Samstag
fallen? Wird schon am Samstag fallen, ja.
Okay.
Der hat die Coolness, der macht es, bin mir ganz sicher.
Ja, bin gespannt.
Aber es war die letzte Woche auch.
Das heißt, tippst du dann auf einen Schifrin-Double in Killington oder wen hast du im Slalom auf der 1?
Ja, richtig, das hast du richtig erraten, Dani. Schifrin habe ich auch im Slalom auf der 1 vor Anna-Sven Larsson und Lena Dürr.
Mhm. Okay.
Ich täusche mich aber gern und freue mich, wenn eine Österreicherin statt einer der dreien dann auf dem Podest landet.
Max?
Ich zuerst, okay. ich mach's kurz. Schifrin vor Dürr und Holdener.
Selber Tipp.
Wirklich?
Ja, okay. Wirklich. Ein
spannend,
Tipp,
ja. Spannend, ja.
Ja, cool. Vor allem, ich habe gehört, Wendy Holdener, die ja in Gurgel im ersten Durchgang sehr gut unterwegs war, die hat vor Gurgel einen Tag mit dem norwegischen Team trainiert. Okay. Und das dürfte ihr anscheinend sehr gut getan haben. Also so ein bisschen kurzer Einkehrschwung bei den Norwegerinnen. Also ich glaube, die Wendy ist wieder heiß aufs Podest. Mhm.
Sehr schön. Gut, damit gehen wir in eine kurze Werbepause und dann geht's weiter mit einem Thema, das ich sehr mag.
Unsere Helden heißen Ivo Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün.
Check.
Und Messi spricht Georgisch. Ansa-Konferenz, der Lola 1 Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück aus der Pause und steigen um zum Lieblingsthema vom René. Die Biathlon-Saison startet am kommenden Wochenende. Wir haben in Episode 4 schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Was hat sich seither im ÖSV-Team getan, René?
Ja, genau, Dani. Also es geht am Samstag los mit der Single-Mixed und mit der Mix-Staffel in Kontiolahti. Ja, das Team kennen wir mittlerweile, das vom ÖSV nominiert worden ist, nach den Ausscheidungsrennen oder nach den Testwettkämpfen, besser gesagt, in Oberdiljach. Bei den Frauen haben wir, was vorher schon klar war, Anna Gandler und Lisa Hauser. Und dazu Dunjat Stoz, die einen guten Eindruck hinterlassen hat, auch läuferisch, das war ja immer so ein bisschen ihr Manko. Ja. Schießen war bei ihr immer gut. Lea Rotschopf und Christina Oberthaler. Da sehen wir schon, wer ist nicht dabei? Anna Andexer natürlich. Mhm. Ja. Anna Andexer wird im IBU Cup starten. Ich habe aber eher damit gerechnet, auch, dass sie das erste Mal vielleicht in Hochfilzen eher dabei sein wird. Erinnert mich ein bisschen an Anna Gandler, wo man das auch so gemacht hat, der man dann vor 2 Jahren in Hochfilzen ihren ersten Start gegönnt hat. Aber was aufgefallen ist, Anna Andexer hat wieder mit starken Laufzeiten aufgezeigt. Also hat da mit Anna Gandler und Lisa Hauser wirklich mithalten können. Richtig cool, sehr erfreulich.
Aber warum lässt man es da nicht starten? Also findest du das richtig, dass man es da noch ein bisschen...
Es wird Gründe geben. Ja. Die genauen Gründe kenne ich noch nicht. Ja. Ich werde sie ja fragen. Vertraue aber da voll und ganz auf die Expertise von René Gößweiner. Also der wirklich mit dem Dominik Landertinger auch vor kurzem gesprochen. Der hat auch gesagt, René Gößweiner ist einer der Besten im Biathlon-Zirkus, einer der besten Trainer. Insofern verlasse ich mich da schon auf sein Urteil und es wird Gründe geben, warum man die Anna Andexer jetzt noch nicht im Weltcup starten lässt. Und ich würde es auch gut finden, weil man dann in Hochfilzen vor dem eigenen Publikum vielleicht nochmal eine Zusatzmotivation, sie ist ja sehr cool, also für sie ist das, glaube ich, kein Druck, sondern doch vor allem eine Motivation, würde ich schon gut finden, wenn man ihr da die Chance gibt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht waren die anderen einfach besser. Ja. Also vor allem auch Rotschopf und Stoz haben wirklich überzeugt. Und ja, wenn man schaut, dass dort ein Einzelrennen ist, ja, Schießen ist, wenn Anna Andexer ein bisschen ein Manko hat, dann ist es ja doch, das Schießen im Laufen ist sehr, sehr, sehr stark. Und da sind Stoz, Oberthaler und Rotschopf sehr sicher. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht den Ausschlag gegeben hat.
Mhm. Ein bisschen einen Rückschlag hat es wieder gegeben bei Anna Gandler.
Genau, richtig. Die war wieder ein bisschen krank Ende der vergangenen Woche. wie auf Instagram zu sehen war, trainiert sie aber mittlerweile wieder. Also ja, muss man schauen, wie weit sie das jetzt wirklich zurückgeworfen hat. Ja, das ist natürlich nicht günstig, wenn du kurz vor Saisonstart krank bist. Sie hat in der Vorbereitung schon ein bisschen damit zu kämpfen gehabt. Von daher, ja, muss man abwarten. Würde jetzt bei Anna Gandler, die für mich definitiv zur erweiterten Weltspitze mittlerweile gehört, würde die Erwartungen jetzt aber zum Start nicht allzu hoch schrauben, weil sowas ja, beeinflusst dich einfach. Und sie ist dafür eh eine, die immer ein bisschen anfällig ist. Ja. Viel mehr Hoffnung habe ich da auf einen guten Auftakt bei Lisa Hauser, die in den Testrennen eben aufgezeigt hat, auch den Sieg geholt hat in der Verfolgung und da eben gezeigt hat, schon bei den Laufzeiten, da war sie ganz, ganz vorne, hat zwei Fehler gemacht, trotzdem gewonnen, hat auch Anna Gandler dann noch distanzieren können. Und eigentlich nur Lea Rothschopf hat ein bisschen mithalten können. Also bin sehr, sehr positiv gestimmt, was das betrifft. Schauen wir mal, ja, wie der Bayer so schön sagt. Ja, und um vielleicht noch kurz zu den Männern zu kommen, bevor ich jetzt auf Felix Leitner zu sprechen komme, der ja seine Vorbereitung abseits des ÖSV absolviert hat. Dani, du hast mit ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher gesprochen über die Abtrünnigen im ÖSV, wo Lisa Hauser auch dazugehört. Was hat der gesagt?
Genau, ja, eben gefragt, wie das für einen Sportdirektor so ist, wenn da die Athleten ja, die ÖSV-Strukturen ein bisschen verlassen, zumindest in der Vorbereitung. Mhm. Und er hat das eigentlich relativ locker gesehen. Also er hat gesagt, es hat sehr konstruktive Gespräche gegeben mit beiden. Er hat gesagt, gerade
haben die Athleten selber auch betont, muss man sagen. Ja,
gerade auch mit der Lisa sehr intensiver Austausch da gewesen. Und Mario Stecher hat auch gesagt, er kann es ihnen gar nicht verübeln, gerade wenn es arriviertere Athleten oder Athletinnen sein, die schon länger dabei sind, ist es auch mal notwendig, neue Wege zu gehen, ein bisschen aus diesem Alltagstrott, aus dem Gewohnten ein bisschen auszubrechen. Und von Seiten des ÖSV ist da Verständnis da, weil am Ende wollen ja alle, dass die Athleten erfolgreich sein. Also da werden, soweit ich das jetzt beurteilen kann, wenig Steine in den Weg gelegt.
Ja, finde ich auch gut, muss ich sagen, weil es ist ja letztlich dem Teamerfolg dienlich und um das geht es ja, dass dann das ÖSV-Biathlon-Team unter dem Strich gute Ergebnisse liefert. Und wenn die zwei so am besten dazu beitragen können, dann, glaube ich, spricht wenig dagegen.
Und man merkt ja auch schon, dass bei Felix Leitner schon ein positiver Effekt eingetreten ist. Hat
absolut,
ja beide Testwettkämpfe gewonnen, Sprint und Verfolgung, gute Laufzeiten gehabt.
Ja. Sogar die besten Laufzeiten, soweit ich das herauslesen konnte. Ja. Ganz genaue Daten haben wir nicht, aber soweit ich das herauslesen konnte, war Felix Leitner dort auch in der Laufzeit der schnellste, hat nicht nur beide Rennen gewonnen, sondern auch die schnellste Laufzeit von allen Österreichern gehabt. War internationales Feld, muss man dazu sagen. Genau. Und über einen Mann würde ich auch noch gerne sprechen, der in Kontiolahti sein Debüt feiern wird. Fabian Müller ist ja eines der größten Talente, das wir momentan haben. So ein bisschen die große Zukunftshoffnung. Auch einer, der in der Loipe seine Stärken hat. Bei ihm ist auch so das Schießen ein bisschen das Manko. Aber das ist nicht so das Thema, haben wir in Episode 4 schon besprochen. Das ist, auch wenn du dann mal auf dem Niveau bist, viel leichter hinzukriegen, als wenn die Basis in der Loipe fällt. Und find ich gut, dass man ihm jetzt schon die Chance gibt, dabei zu sein.
Ja, ja, ich glaube, Erfahrung zu sammeln ist nie schlecht. Ich habe das auch kurz mit Mario Stecher so über alle Disziplinen angesprochen, wie sinnvoll es ist, gerade junge Athletinnen und Athleten da schon in den Weltcup reinzuschmeißen. Er hat dann auch gemeint, es ist halt immer ein Abwiegen, wenn da jetzt am Anfang gleich mal gar nicht läuft, dann ist halt die Gefahr groß, dass es ein bisschen frustrierend wird für die Sportler, im Gegensatz, wenn es halt gleich mal kleine Erfolgserlebnisse gibt, ist es halt unheimlich viel wert für den Kopf, für Selbstvertrauen und gibt halt einen zusätzlichen Push. Also da ist der Grad schon auch sehr schmal, ab wann man das Athletinnen und Athleten zutrauen soll.
Ich glaube, in der Hinsicht ist es, gerade wenn man Fabian Bilauer hernimmt, der einen guten Sommer allgemein hatte, kann man, glaube ich, sagen, einfach auch wichtig, dass man solche Leistungen honoriert. Also wenn er zeigt, hey, ich kann mit den Weltcupläufern mithalten, warum soll man ihn einfach nicht mitnehmen?
Ja. Also und vor allem eben, er bringt diese läuferische Stärke mit und das hat man jetzt auch bei den Testwettkämpfen gesehen. Er hat da mit den Arrivierten um Eder, Komatz, Leitner voll mithalten können. Ja. Mit Leitner, ja, okay, ein bisschen Abstand war schon, ja, aber der hat auch viel mehr Erfahrung, hat wirklich eine super Vorbereitung gehabt. Ja. Aber ansonsten mit den anderen war er eigentlich ziemlich auf Augenhöhe und schwärmen auch alle von ihm im ÖSV, wurscht, ob ich jetzt mit dem David Komatz gesprochen habe oder mit dem Dominik Landerdinger, die äußern sich alle sehr positiv, aber man muss ihm Zeit geben.
Also merken wir uns den Namen Fabian Müllauer. Mhm.
Richtig, Fabian Müllauer, Anna Andexer werden uns vielleicht in näherer Zukunft schon große Freude bereiten. Gut, ihr Lieben, habt ihr dem Thema noch was hinzuzufügen? Die obligatorische Frage.
Nein.
Nein.
Gut, dann sind wir für heute am Ende angelangt. Ich sage danke, ihr beiden. Danke ihr da draußen fürs Dabeisein und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn die Dreiergondel wieder am Start ist. Bis dahin, alles Gute, macht es gut, bleibt gesund, baba.
Ciao, ciao.